Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 433 ohne Namenszusatz, was euch verrät, dass wir wieder im normalen Rhythmus sind. An der Stelle erstmal ein riesengroßes Dankeschön an die Jungs von der letzten Woche, die drei Sonderausgaben produziert haben und euch schon über die Produkteinführungen ein bisschen begleitet haben dabei. Die haben ja einen gewaltigen Druck aufgebaut. Ich habe eben nochmal durch die Folgen durchgehört. Da wurde immer an verschiedensten Stellen fallen gelassen. Ausführliche Einordnungen gibt es dann in der ergiebigen Analyse am Ende der Woche. Da möchte ich gleich mal ein bisschen einfangen. Ganz so viel Tiefschürfendes werden wir nicht noch ergänzen können. Es wurde ja schon sehr viel gesagt, aber wir haben natürlich noch unsere ganz eigenen Gedanken dazu. Und ja, tatsächlich, ich muss zugeben, das auch nochmal kurz vorwegzunehmen, ich habe zwar noch nicht selbst mich durchgeklickt und das ausgemaxt, aber ich habe mir schon eine entsprechende einen Artikel durchgelesen, wo jemand das gemacht hat, die alle Upgrade-Optionen für die neuen MacBooks sich angeguckt. Aber dazu kommen wir später. Es ist nicht einfach. Es wirft einige elementare Fragen auf diese Woche in Bezug auf unsere Kaufpläne.
Ja, das bedeutet aber, du nimmst ja auch schon vorweg, dass wir beide zu dem potenziellen Käuferkreis dieser neuen MacBooks zählen, nicht wahr? Das höre ich jetzt bei dir zumindest raus. MacBook Pro steht irgendwie auf der Agenda oder wie sieht's da aus?
Ja, und aber auch irgendwie, das ist schwierig.
Oder lass das Neo.
Neo ist mir zu Neo. Lass uns erstmal mit der Mail anfangen.
Dazu kommen wir gleich. Ja, nennen wir es persönliche Einordnung, die wir hier machen. Ja. Die beiden Kollegen haben das ja ganz schön auf der Faktenebene bereits gemacht oder auf der Spec-Ebene. Vorab noch zwei Sätze in eigener Sache. Ihr merkt vielleicht, die Tonqualität ist nicht wie immer 100% perfekt, sondern ich sitze hier tatsächlich auf einem Sofa in meinem Büro mit dem iPhone in der Hand. Und ja, wir nehmen hier am Wochenende auf, deswegen ein bisschen andere Konstellation. Ja, ich bin am Wochenende auch mal im Büro. Konnte jetzt nicht mehr heimhetzen zu einem unglaublich professionellen Podcast-Setup. Deswegen, sorry dafür, ich spreche jetzt in mein iPhone 17 Pro Mikrofon. Aber nennen wir es Feldtest. Ja. Ihr könnt jetzt ja mal entscheiden, wie die Tonqualität hier ganz einfach mit dem nackten iPhone sich darstellt. Wir lassen das Ganze dann durch verschiedene KI-Tools ja am Ende auch immer noch laufen, um den Hintergrundpegel zu minimieren. Und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt so im Vergleich. Ich glaube, als ich das letzte Mal mit dem iPhone aufgezeichnet habe, haben ganz viele gemeint, man merkt gar keinen Unterschied Roman. Deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen. Aber ja, springen wir rein in die Themen oder sagen wir Produkte der Woche. Das liegt ja auf der Hand. Hättest du denn erwartet, dass es so in der Konstellation alles kommt? War da was ganz, ganz unerwartet für dich?
Vieles von dem war ja wirklich ziemlich genauso erwartet worden. Haben wir nicht eine Mail oder wolltest du die später machen?
Ja, die können wir gleich vorlesen. Also mir ging es da tatsächlich gleich wie dir. Ich fand nur interessant, dass sozusagen, dass sie es geschafft haben mit dem Neo, das so lange unter Verschluss zu halten. Also man hat ja die Farben und so weiter und das aber jetzt erst in den letzten 3-4 Wochen so richtig mitbekommen, dass in der Liga sozusagen das jetzt imminent ist, wie man in Amerika sagt, dass da was kommt. Und der Name, korrigier mich, wenn ich falsch liege, der wurde gar nicht in der Gerüchteküche so gehandelt.
Ja.
Das ist ja schon sehr, sehr selten geworden in den letzten Jahren. Und dann bei einem MacBook, also das fand ich irgendwie eine positive, erfrischende Überraschung neben der Specs und der Produkte an sich. Aber ja, lass uns mit einer Mail starten, bevor wir dann zu unserer Meinung kommen. Die Meinung unserer Hörer. Der Henning hat geschrieben in Bezugnahme auf die Folge, ich weiß es nicht, die Folge 432 Neo. Ah, er bezieht sich sogar auf die Mitnamen. Und zwar, hallo Marco, deine Aussage aus der 432 Neo-Ausgabe, dass der MacBook Neo in Citrus gefällt, aber nicht dir, kann ich sehr gut nachvollziehen. Obwohl ich normalerweise eher zu den neutralen Farben tendiere, finde ich den sehr ansprechend. Jetzt müsste man nur noch einen Einsatzzweck finden zwischen Mac Mini, MacBook Air und iPad Air M2, der den Kauf rechtfertigt. Ja, viele Grüße aus dem Elsass. Und die Mail fand ich deswegen ganz cool, weil sie so ein bisschen zeigt, ich habe auch meinen ganzen X-Twitter-Feed in den letzten 2-3 Tagen eigentlich voll gehabt mit Leuten, die überhaupt nicht in die Zielgruppe zählen von den Neo, es aber so ansprechend finden aufgrund der Farben. Und das ist schon etwas, wo man immer wieder sagen muss, das kann Apple einfach, die Farben und damit einen Buzz zu erzeugen.
Wenn
es schon etwas schade, dass die Pro-Geräte meistens nur in Schwarz und Weiß kommen, oder?
Ja, ich meine, gut, ich muss zugeben, das würde, also ThinkPads gab es fast auch immer nur in Schwarz. Es wurde ja dann letztens mal so ein Artikel gelesen, ist es schon Frevel, wenn da jetzt ein etwas weniger schwarzes Schwarz irgendwie kommt, also etwas überspitzt gesagt, also ich, ja, ein MacBook Pro in Knallgelb.
Ja, aber es muss ja nicht knallgelb sein, es kann ja ein schöner Blauton sein,
ja, ja.
Es kann ein leichter Goldton sein oder so. Ich glaube, da kann man schon einiges auch experimentieren. Und man hat so das Gefühl, das höchste der Gefühle war das schwarze MacBook in den letzten Jahren. Da muss man sagen, naja, also darf man ruhig mehr experimentieren. Da sind wir ja eigentlich schon beim ersten Thema, dieses MacBook Neo. Ich glaube, das wird hier heute natürlich einen guten Teil der Sendung ausmachen, weil es einfach so spannend ist, sozusagen von den Sachen, die hier gekommen sind. Was glaubst du denn? Da habe ich ein bisschen darüber nachgedacht diese Woche. Wie viel Input ist hier schon von John Ternus sozusagen zu merken? Klar, er ist für die Hardware, für das Hardware Department zuständig. Aber meinst du, hier sind auch schon strategische Entscheidungen abzusehen, dass sich hier jemand nach und nach durchsetzt und sozusagen die Richtung vorgibt, in die Apple in Zukunft steuert? Ich fand super spannend, dass du die Antwort gegenüber CNBC von ihm gelesen auf die Frage, ob er denn sich quasi als Apple-CEO, ob er sich das vorstellen kann, dass die Gerüchte da sind. Hast du das gelesen?
Wo er gesagt hat, ich will nur sagen, dass ich mich darüber freue, dass ich so einen tollen Job schon jetzt habe oder sowas in der Art.
Ja. Das war 1:1 Tim Cook im Jahr 2011 und auch in den nächsten Jahren. So nach dem Motto, es ist so toll, hier jeden Tag hinzukommen und mit den besten Leuten der Welt dann etwas zu arbeiten und so. Also da haben wir auch gedacht, wie man sozusagen zugibt, Apple-CEO zu werden, ohne es zu sagen. Das ist es, wie man es macht.
Also es kann natürlich wirklich gut sein, dass da so ein bisschen so eine Art von Ausdrucksweise sich vielleicht auch ungemerkt irgendwie von einem zum anderen ein bisschen meandert. Also ich kann das schwer einschätzen, inwieweit da schon Akzente drin sind. Ich habe mich mit der Personalie, mit der mutmaßlichen oder auch mit der Person selbst noch nicht wirklich ausreichend beschäftigt. Ich kann auch deswegen, ich habe auch jetzt keine Rezeption seiner diversen Zitate und Ausführungen, die er mal irgendwo gebracht hat. Klar, es scheint zu sein, dieses Neo ist ein Käufermultiplikator oder dürfte ein Käufermultiplikator erster Klasse sein. Das ist, irgendwie hatte das, ich weiß gar nicht, ob das sogar ein Apple-Mensch selbst war oder ob das in einem Interview fiel, irgendwie das Schlagwort der Demokratisierung des Macs genannt. Ich glaube, in Bezug auf eine Aussage von Federighi oder einem dieser Riege, wo der irgendwie gesagt hat, wir wissen schon, welche Produkte die Kunden zu welcher Zeit brauchen. So ein bisschen so verquast irgendwie von wegen, dass man ja immer sagt, Apple teuer, teuer und so. Und das muss man tatsächlich ja sagen, dieses Neo ist sicher, also eine Aussage war von Fabian vor ein paar Tagen, dass man in den Unis demnächst überall diese bunten MacBooks sehen wird. Da würde ich voll mitgehen. Das wird genauso passieren wahrscheinlich. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist man kennt das von der Apple Watch, dass dann immer, früher war es Maestri, jetzt ist dieser neue, wo ich mir immer noch nicht den Namen merken konnte, diese Sache gesagt hat, so und so viele Customers new to the product. Das wird sich jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Mac ausdehnen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmals relativ viele Mac-Erstkäufer seit vielen, vielen Jahren geben. Weil das ist schon so, viele, die ich kenne, die sagen, erstens sind mir die Macs zu teuer und wenn sie nicht so teuer wären, dann wäre auch noch diese Geschichte, dieses Mac-System, damit dieser Wechsel von dem, was man immer so kennt, zum Mac-System, das wollen viele nicht, weil sie dann auch irgendwie nicht ganz so unrecht halt sehr viel Umlernerei befürchten und fehlende Kompatibilität zu ihren sonstigen Smart-Devices und so. Aber ja, bei dem Neo steht ja diese günstige und ein bisschen ausgefallenere Hardware im Schaufenster. Das könnte schon dazu führen, dass gerade viele Studenten und jüngere Leute da erstmals zugreifen. Ja.
Ich kann das ganz kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich glaube, das ist so weit draußen. Ich war diese Woche in Köln und Düsseldorf für Geschäftstermine und hatte, glaube Donnerstagabend, also nach der Ankündigung dieses Neos, noch ein Essen mit verschiedenen Personen und da war einer dabei, der bei IBM arbeitet, einer, der bei Microsoft arbeitet. Und beide haben gesagt, naja, also dieses Neo, was da kommt, irgendwie, mir fallen schon kaum negative Sachen hierzu ein. Ich muss schon, also die waren beide so, ich bin zwar eigentlich skeptisch, so hinsichtlich Apple und MacBooks, aber das ist schon verdammt gut. Ich weiß gerade gar nicht, wie soll ich da noch einen Windows-Rechner sozusagen jetzt jemandem empfehlen, der, wie gesagt, 600-700 € ausgeben will.
Ja.
Das fand ich eine sehr spannende, eine Eye-Opening so, Zugeständnis von den beiden. Also ja, ich glaube, dass man damit einen sehr strategisch smarten Move gemacht hat und das jetzt auch seine Wellen zieht, das ist völlig klar. Ich würde übrigens nicht ganz mitgehen mit der Uni-Geschichte. Ich glaube, so die Studenten, das sind doch noch eher die MacBook-Air-Käufer, auch ein bisschen mehr Geld und ja, und dann mit den Rändern und so weiter. Wahrscheinlich auch je nach Fakultät.
Definitiv.
Aber die Hauptzielgruppe würde ich persönlich, also was ich bisher so aus meinem Umfeld gehört habe, sind Leute, die jetzt noch gar nicht wissen, dass es das Neo gibt, also die dann irgendwann in ein paar Monaten in den Apple Store gehen und sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass es ein MacBook gibt für 700 € oder die dann irgendwann einen neuen Rechner kaufen und sehen, aha, da gibt es ja ein MacBook für 700 €. Also, wenn du jetzt in dieser Bubble drin bist und du weißt sofort, es gibt ein MacBook Neo, in der Regel wirst du es nie kaufen. Und das Zweite sind Firmenkunden. Da habe ich auch mit einem Kollegen gesprochen, arbeitet bei einem größeren KMU und der sagte halt auch, wenn die MacBooks anschaffen, irgendwie zu hunderten Stück oder allgemein Computer anschaffen zu hunderten Stück, dann ist das meistens das Price-Level, was man so ungefähr hat, diese 600-700 €. Und da tust du dir schwer. In der Regel bei anderen Sachen oder bei bisherigen Mac-Modellen, wenn du nicht gebraucht kaufst. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Irgendwelche, weiß Gott, Fluglinien,
ja.
Sachen, so Konstellationen, wo du nicht die Power brauchst, sondern einfach nur einen Rechner brauchst. Und dafür eignet sich das natürlich auch phänomenal.
Ja, das hatte ich sogar noch nicht auf dem Schirm, das MacBook Neo als quasi Laptop-Pendant zum früheren iPhone SE, beziehungsweise jetzt dem 17E. Ja, stimmt schon. Also bei den Studentendingern möchte ich ein bisschen einschränken, beziehungsweise ein bisschen relativieren. Ich glaube deswegen schon, dass das bei den Studenten sehr oft gefragt sein wird, weil man einfach sich vorstellen muss, wie aktuell die Preisdynamik und auch die Kostendynamik ist. Wer irgendwie 800 € für ein 10 Quadratmeter Loch irgendwo in München zahlen muss und dann drei Nebenjobs braucht, um sein Studium zu finanzieren und dann noch trotzdem irgendwie mit BAföG nicht über die Runde kommt. Nein, also Studenten mit viel Geld, gut, ja, BWL und mit Spritze von Mama, Papa vielleicht, aber der Durchschnittsstudent nicht. Von daher, doch, der wird beim Bildungsrabatt wahrscheinlich gut zuschlagen können.
Ja, nee, gehe ich mit. Ist immer natürlich eine Frage der Studienrichtung und so weiter und Background, das ist klar. Aber wie gesagt, wenn ich die Masse der Käufer, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einiges auch aus dem Business- und Firmenbereich kommt. Weil wie viele Jobs gibt es, die eben nicht entwickeln und irgendwelche tollen Design-Jobs haben und so, die werden natürlich auch in Zukunft nicht das Neo kaufen, aber die ganzen Chromebook und was es da alles gibt und die bisher halt diese Lower-End- oder Mid-Range-Windows-Rechner gekauft haben, die ja performance-technisch auch nicht besser sind als das, was da jetzt kommt. Also wie gesagt.
Da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Das wird entscheidend sein, wie es sich wirklich schlägt im Alltagseinsatz. Es gibt jetzt die ersten Benchmarks. Die sind auch wenig überraschend. Das ist ja irgendwie ja mit diesen Benchmarks immer so eine Sache. Also die bilden halt ab, was man im Grunde eh schon weiß. Und in dem Fall war es auch nicht viel anders. Das ist auf dem Niveau des iPhone 16 Pro. Und ja, also an der Stelle, man hat die Dinger noch nicht einem ausgiebigen, mehrwöchigen Redaktionstest unterzogen, werde ich auch nicht machen. Ich werde das iPhone 17 eh wahrscheinlich testen, aber ist halt wirklich die Frage, wie es von der, wie es mit 20 Tabs läuft. Ist es immer noch einigermaßen snappy und so? Und ich kann es schlecht einschätzen, weil iOS ist eben nicht macOS. Also macOS hat immer noch eine andere Art von Ressourcenbedarf. Und ob man jetzt wirklich ob das ein guter Deal ist tatsächlich, die werden sich was darüber gedacht haben, das ist klar, aber ob sich das quasi ähnlich super schnell und flüssig anfühlt auf unter macOS Tahoe wie am iPhone 16 Pro unter damals iOS 18, das wird abzuwarten sein.
Ich fand eine Aussage aus dem Hands-on des MKBHD-Videos zum MacBook Neo. Muss er aufpassen, MacBook Neo fühlt sich noch nicht so geschmeidig an.
So
MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Neo. Okay, also New, was ist die Abkürzung? New Exciting Original. Habe ich jetzt schon gelesen, dass hier so die Anspielung von einem Apple Executive in die Richtung ging.
Abgefahren.
Also jedenfalls, was soll ich sagen? Der MKBHD, die Aussage, wenn du dich fragst, ob denn der Arbeitsspeicher im MacBook Neo ausreichend ist, dann bist du schon an dem Zeitpunkt nicht mehr in der Zielgruppe des Geräts. Und das, finde ich, hat was.
Ja.
Ja, also wenn du weißt, das ist Arbeitsspeicher und wenn du weißt, du wirst potenziell einmal 20 Tabs offen haben, forget it. Du bist schon aus der Zielgruppe des Neo rausgerutscht. Finde ich sehr realistisch, um ehrlich zu sein.
Erfrischend und offen und ehrlich.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das trifft es sehr gut. Und da gibt es so viele Leute, die machen sich über Tab-Anzahl und über Arbeitsspeicher und so gar keine Gedanken, weil die kennen nur ein oder zwei Tabs. Die kennen ChatGPT und Google Docs und wechseln zwischen diesen Geschichten hin und her, haben auch keinen Stress damit, mal das Fenster neu zu laden oder Safari auf und zu machen und so weiter. Also das zur einen Geschichte. Die andere Sache ist, aufpassen. Ich finde sehr schwierig, wie jetzt die Tech-YouTuber hingehen und die Hands-on-Geräte aufmachen, 20 Tabs hier aufmachen und sagen, okay, also super, ja, da kommt man ja super aus. Ja, ja, was ist in 6 Monaten?
Ja, ja.
Und was ist in 4 Monaten? Da spricht keine Sau mehr darüber. Es ist aber leider so. Es gibt jetzt diese eine Woche, wo diese alle jetzt da sagen, ach, das ist ja super und reicht völlig aus. Und dann wechseln sie zum 128 Gigabyte Arbeitsspeicher Mac Mini wieder mit Pro Display XDR und sagen, also das Neo, das reicht ja auch aus. Das ist immer so eine Sache. Eigentlich müsste man jetzt einige Monate abwarten, wenn man es wirklich wissen will. Aber nochmal, ich finde die Aussage von MKBHD super, würde ich sofort unterstreichen, wenn man sich darüber Gedanken macht. Sich gar nicht drauf einlassen. Forget it. Kein Neo kaufen. Kauft dir ein MacBook Air oder vielleicht sogar das Pro. Das bringt nichts. Wenn du da Ansprüche hast in der Hinsicht, da wird auch das Neo so schnell an die Grenzen kommen. Machen wir uns nichts vor, wenn da ein paar Monate vergangen sind. Wir kennen das RAM-Management von macOS. Das wurde nicht überarbeitet. Und deswegen,
Ja, das ist eben das, was auch oft irgendwie verwechselt wurde und wo dann letztens habe ich irgendwann, ich glaube bei Heise war das, einen Artikel gelesen, der überschrieben war, das MacBook Neo ist nicht das neue 12-Zoll MacBook, denn das wird häufig so ein bisschen falsch verstanden. Das 12-Zoll MacBook damals war erstens teurer, das hatte ja letztens Fabian schon nochmal angemerkt, Fabian und Marco in ihrer einen Sendung dazu, als das MacBook Neo jetzt ist, und das MacBook 12-Zoll war nie als billig Gerät quasi geplant. Das war damals schon so ein Frontier-Produkt, wo man austesten wollte, was geht. Und was man herausgefunden hat als Anwender war relativ wenig, auch wenn es cool war. Aber das MacBook Neo ist einfach tatsächlich, Heiser hat dann weiter ausgeführt, ein bekannter älterer Wein in älteren Schläuchen oder ein neuer Wein in älteren Schläuchen. Also ich denke, dass das funktionieren wird. Es wird wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, es wird für diese bestimmten Alltagsaufgaben funktionieren. Es wird auch seine YouTube-Videos brauchbar und ruckelfrei abspielen, wenn es nicht irgendwie super Ultra-HD irgendwie ist. Aber ja, man hat einfach, man hat nichts Großartiges experimentiert. Es ist kein risky Try, sondern man hat Sachen genommen, die man schon quasi in der Produktion am Laufen hatte. Einen alten Chip Recycle, wo ich dann nochmal irgendwie darauf zurückkomme, warum musste es denn wirklich auch der vorletzte sein? Hätte es nicht auch wenigstens der A19 sein können?
Ja.
Um Himmels Willen. Aber ich vermute...
Mit dem Touch-ID für 100 Euro mehr.
Und der Doppelspeicher, ja. Also auch das ist natürlich wieder so eine Geschichte, ne? Da merkt man halt schon... Es ist ein,
aber klar, ja. Es mag, das ist erwartbar gewesen und es ja. Ist ja auch preistechnisch extrem clever, weil wie viele Leute werden da im Apple Store stehen und sagen, ja, Touch ID kenne ich von meinem iPhone oder von meinem Android-Handy.
Ja, ja, ja.
Klar, das ist mir 100 Euro wert und Apple hat die Marge verdoppelt vielleicht. Also das sind natürlich schon, das ist schon clever aus BWL-Sicht. Was wollte ich vorher noch sagen? Ja, allgemein eine spannende Richtung, die Apple einschlägt. Das können wir schon so sagen. Was mir ganz gut auch gefallen hat, sind die Werbeclips, die Apple gedreht hat, so diese Intro, MacBook-Videos und so. Da muss ich echt sagen, in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob sie das Team gewechselt haben, aber das ist so gut. Das ist so kreativ, das ist so gut gemacht und so gut erzählt. Auch die neuen TikTok-Videos, die Apple bringt in letzter Zeit, das hat so eine erfrischende Professionalität, die man in diesem ganz schnelllebigen Flansch, was es da draußen gibt an Tech-Firmen, eigentlich gar nicht mehr so gewohnt ist. Muss ich echt sagen, mir hat so ein bisschen das alte Apple-Fanboy-Herz ist mir da aufgegangen in den letzten Tagen, weil ich ja so diese Liebe zum Detail in ganz vielen Videos gesehen habe. Also dieses kleine Finder-Männchen und so, was jetzt in den Social Medias auch viral gegangen ist. Das hat einfach was. Das ist das Apple, was wir doch wollen. Und wenn das die John Turner-Richtung ist, dann bin ich sofort dabei. Jedenfalls, das wollte ich auch noch erwähnen.
Also wenn er denn, das war eben noch so ein bisschen was, diese Erwartung an, wenn der jetzt übernehmen sollte, an den neuen CEO, ist jetzt jemand, der aus der Hardware-Ecke kommt. Und das ist nicht schlecht, aber man mag hoffen, dass die Begeisterung zur Detailliebe und vor allem halt auch zur Sorgfältigkeit, Sorgsamkeit und Gründlichkeit im Softwarebereich nicht unter die Räder kommt. Also ich fand das ja schon mal einmal wieder gut, als vor ein paar Wochen dann diese Einschätzung aufkam von Mark Gurman auch, dass iOS 27 und so und Co. vor allem auf Bügeln und Bugfixing und Performance und Stabilität irgendwie ausgerichtet sein sollte. Weil es halt schon, also iOS ist besser als macOS, aber macOS, ich habe auf meinem Arbeitsrechner immer noch kein Tahoe installiert, weil das halt, auf dem anderen habe ich es. Ich bin jetzt tatsächlich ja mal, ich nehme mir die Beta jetzt, die neuesten Betas haue ich mir immer sofort auf meinen Zweitrechner drauf. Und ich weiß auch schon warum. Also die sind jetzt nicht komplett kaputt. Ich habe da irgendwie auch keinen Mega-Stress mit. Aber es sind viele Kleinigkeiten, die ich immer noch nicht richtig rund finde. Und deswegen lasse ich das sein und mache das nicht auf meinen Produktivitätsrechner. Und das soll eigentlich nicht sein. Da bin ich auch immer so ein bisschen so, wenn ich mir irgendwann ein neues MacBook kaufe, dann möchte ich das auch zu einem Zeitpunkt tun, wo ich sage, nicht nur die Hardware ist geil, sondern das System, mit dem ich arbeite, ist auch geil. Ich möchte das aus voller ganz bewusster Entscheidung mich auf ein Gerät festlegen, mit dem ich noch weitere 5 Jahre arbeite und so, weil das ist aktuell auf der Software-Seite leider nicht richtig gegeben.
Wie sieht es denn auf der Hardware-Seite aus? Optimaler Übergang. MacBook Pros. Fühlst du dich von denen denn abgeholt oder sagst du, nein, auf jeden Fall warte ich auf das Redesign?
Ja, das ist halt jetzt eine ganz, ganz schwierige Kiste. Also ich habe ja eben schon meine Vorbehalte hinsichtlich genereller Kaufvorbehalte genannt. Auf der anderen Seite, also diese neuen MacBook Pros haben eine beeindruckende Leistungsdichte. Ja, auch da haben wir bis jetzt nur die ersten Benchmarks gesehen und noch nicht, was man damit konkret machen kann. Auch da bin ich sehr gespannt, was Leute da herausfinden werden, wie beispielsweise es sich schlägt in der voll ausgemaxten Version mit lokalen KI-Modellen. Gerade jetzt so mit Geschichten mit Agenten und so weiter und OpenClave und so, den würde ich mir jetzt zwar nicht unbedingt besorgen, aber etwas in der Art so. Das ist ja schon erstaunlich, wie viel inzwischen tatsächlich auch auf, ich sag mal, handelsübliche Hardware geht. Natürlich dann nicht in der Neo-Klasse, sondern dann schon an der Grenze dessen, was so leistbar und auch erhältlich ist. Aber, das ist am Ende des Jahres so ja das MacBook Pro mit Touchscreen und dem Redesign wohl kommen. Und das finde ich schon mega spannend, so aus zweierlei Gründen. Einerseits möchte ich wirklich sehen, wie die das umsetzen, wenn es denn passiert, also wie die einen MacBook mit Touch umsetzen. Es gibt jetzt erste Vorab-Einschätzungen dazu, wie das sein soll, also nicht als Convertible und nicht mit Dings umklappen und so und auch nicht komplette Voll-Touch-Steuerung, sondern so eine bedarfsartige Touch-Sache, das quasi, wenn man mit dem Finger dem Bildschirm näher kommt, dass dann sich dort, wo man hintoucht, das vergrößert und ein bisschen touchfreundlicher wird und zusätzliche Bedienelemente oder Gesten einblendet oder verfügbar werden. Und wenn man dann damit aufhört, dass es wieder quasi normal macOS-mäßig ist. Das wäre so ein typisches Apple-Ding, wie man etwas, das quasi alle möglichen Hersteller schon seit Ewigkeiten haben. Man hat dieselbe Technologie anders interpretiert. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie die das machen. Und da gibt es noch zwei Sachen. Zum einen wäre dann nochmal die Hoffnung mag niemals sterben. Ich wurde schon wieder enttäuscht, bitterlich enttäuscht. Ich habe bittere Tränen geweint, dass da kein 5G drin war. Und das muss ja dann irgendwann mal kommen. Also das muss einfach irgendwann mal kommen. Vielleicht ist es dann Ende des Jahres soweit. Jetzt sehe zwei oder was immer Chip drinne. Dagegen wiederum spricht, ich kann nur noch bis Mitte des Jahres von meinem über die ganzen Jahre mühsam aufrechterhaltenen, herbeigeschummelten Studentenstatus profitieren und damit also eventuell 4.000 Euro sparen oder sowas. Nein, 4.000 werden es nicht sein, 2.500, irgendwie sowas in der Art. Also das ist schon, wäre schon schmerzhaft. Die könnte ich jetzt noch mitnehmen, wenn ich jetzt eins nehmen würde. Aber andererseits, das, was da noch in der Pipeline ist, ist eigentlich zu aufregend, um jetzt irgendwas zu kaufen, was nur diesen Leistungsboost bringt. Wobei ich auch nicht so genau weiß, wann ich anfangen werde, die KI-Modelle bei mir zu Hause zu trainieren. Also weißt du, schwierig alles.
Bei mir ist tatsächlich eine sehr interessante Fragestellung in den letzten Tagen aufgekommen. Für mich ist ganz klar, ich kaufe mir dieses neue MacBook Pro. Mhm. Es ist für mich auch klar, M5 Pro Chip und wahrscheinlich 64 GB RAM. Aber jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ob ich 16 Zoll oder 14 Zoll kaufen soll.
Oho.
Und das sind also die Weltprobleme, ja, versteht mich nicht falsch. Aber es ist so, mein M1 Pro MacBook Pro aus 2021, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das völlig zurücksetze und auch nicht wahnsinnig oft in Verwendung habe, dass es absolut tauglich ist dafür, das unterwegs mal mitzunehmen für einen Wochenendtrip oder um ins Büro mitzunehmen, um eine Präsentation zu streamen. Definitiv. Ich arbeite jetzt ja da auch als Hauptrechner damit. Also das lass das noch 2-3 Jahre so quasi einsatzbereit sein. Das heißt, ich hätte für unterwegs einen Rechner, ein MacBook. Und wenn ich mir eben überlege, wie oft ich irgendwo stationär mit diesem Teil unterwegs bin oder ich bin länger unterwegs und kann auf jeden Fall ohne Probleme dieses 16-Zoll-Teil auch irgendwie in den Koffer mitpacken, ja, dann schwanke ich im Moment eben oder tendiere ich im Moment sogar zu diesem 16-Zoll-Gerät. Und ich müsste mir dann für zu Hause auch irgendwann einfach nur mehr ein Display hinstellen, kann das MacBook anschließen. Also das hat alles schon... es macht alles für mich schon sehr viel Sinn und ich glaube, ich werde ein MacBook Pro mit 16 Zoll kaufen und das alte dann doch behalten als Backup sozusagen. Ja. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich muss jetzt noch zu ich glaube, ich gehe noch in den Apple Store und werde mir eines der alten Geräte mal irgendwie in die Tasche stecken, um zu schauen, geht das irgendwie, klappt das irgendwie von der Größe her.
Also es ist schon ein Kalb, 16 Zoll Ding.
Es ist ein Brocken, das ist schon richtig. Aber ich nehme es wirklich so selten irgendwo länger hin mit und dann hast du eben dann auch meistens einen größeren Koffer und so. Und wie gesagt, das jetzige ist ja nicht völlig kaputt. Ich müsste es einmal eben neu aufsetzen. Das traue ich mir schon zu, wenn das neue Ding dann da ist. Ja, ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Und ich brauche keinen Touch. Davon habe ich nichts. Ich bin super gespannt, wie sie das umsetzen, definitiv. Aber ich bin allgemein auch niemand, der gerne auf Autos, auf so Touchscreens hast schnell dreckig, muss wieder drüber wischen und so. Und ich hasse es jetzt schon, wenn mein MacBook irgendwie voll ist mit Fett und allem möglichen Staub und so. Nein, das will ich nicht haben. Das MacBook ist für mich ein Gerät ohne Touchscreen. Das mag einen tollen Use Case haben, aber ich bin ein iPad-Mensch. Wenn ich einen Touchscreen an dem Gerät haben will. Und das habe ich ja sowieso auch mit Tastatur und so weiter. Deswegen, Ja, und Performance hast du ja schon gesagt, das ist also besser, viel besser geht's nicht. Für meinen Anwendungszweck, ich habe nicht die, das, die, ich habe keine höheren Ansprüche im Moment. Deswegen, ich bin in den Startlöchern. Aber das Teil, was ich mir da konfiguriert habe, ich meine, also 4.500 oder 5.000 Euro musst du hinlegen, das ist eine Stange Geld, Alter.
Ja, ja, also das ist extrem krass. Ich muss auch sagen, das ist, wenn man das wirklich dann auf die Spitze treibt, gut, die 16-Zoll-Version kommt für mich gar nie in Frage und deswegen wird es eh ein bisschen günstiger, aber also mit 128 GB Arbeitsspeicher, maximale Auskonfiguration und 8 TB, das ist natürlich so oder so schon schweinemäßig viel Geld. Aber man muss
also 8 TB brauche ich ja nicht, aber du hast recht, wenn man es ganz ausmaxen würde, ja, definitiv.
Ja. Was tatsächlich in dem Zusammenhang recht spannend ist, Apples Speicherregime, man müsste mal das schon fast nennen. Also wir haben aktuell zuletzt auch häufiger auf der Arbeit so dieses Thema, auch teilweise in so Magazinstrecken, wohin führt die Reise in der Speicherkrise für die Endkunden? Die Endkundenpreise steigen, weil die Speichermärkte leer gekauft sind und so weiter. AMD ist das nicht. Wie heißen die jetzt, die großen Speicherhersteller? Samsung, SK Hynix und Micron haben teilweise ihre Produktionskapazitäten schon bis Ende des Jahres, teilweise bis nächstes Jahr schon verkauft. Und da ist also quasi nichts mehr zu holen. Jetzt gehen sogar die HD-Preise für die rotierenden Scheiben nach oben, weil die Superscaler und Rechenzentrums-Junkies jetzt auch schon anfangen, den Markt leer zu grasen, weil die SSD alle abverkauft sind. Und in dieser Situation, wo alles teurer wird, kommt Apple daher und verdoppelt bei all seinen neu vorgestellten Geräten den Basisspeicher, ohne dabei den Preis zu verdoppeln, was ja früher immer Apples Spezialität war. Natürlich, die Speicher-Upgrades lassen sie sich weiterhin gut bezahlen, muss man aber auch zugeben, ehrlicherweise, das ist, Apple hat ja dann die SSD-Geschwindigkeit verdoppelt und Apple hat zwar nicht immer das perfekte Händchen für die Speicherzusammensetzung bewiesen, da gab es auch ein paar etwas unglücklich gewählte Setups, aber all over all sind da immer schon die besten, schnellsten, performantesten SSDs drinne. Also das muss ich echt sagen, das ist sehr vorausschauend eingekauft. Keine Ahnung, wie sie das angestellt haben, aber in dieser Situation dieses Zeichen zu setzen, dass man ganz nonchalant sagen kann, doppelter Basisspeicher, keine Preiserhöhung, da hat man sehr gut vorgeplant.
Ja. Ja, apropos leer kaufen, ich meine, einer der Player wird ja Apple auch gewesen sein, ja, der diesen Markt leer gekauft hat. Also Einkauf ist da gut gelungen. Und genauso sollte man es ja machen, als großer Player mit tiefen Taschen. Mich haben auch diese Upgrade-Preise bei den SSDs gar nicht so krass schockiert. Mich hat eher schockiert, wie groß dann doch der Unterschied ist zum 16-Zoll-Gerät. Aber ja, irgendwo ist es verständlich. Ich hatte das halt nie so am Schirm. Let's see. Also da werde ich berichten können. Aus eigener Erfahrung sozusagen mit diesem Gerät und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Ich hatte ja schon hier öfters erwähnt, dass ich hoffe, dass ein neues MacBook Pro kommt, um hier mit gutem Gewissen zuschlagen zu können.
Werden wir dann hier auf jeden Fall hören. Ich bin auch gespannt, was du so erzählst. Vielleicht kannst du ja auch ein paar Sätze für Update-Page schreiben. Also ja. Grundsätzlich, was an der Stelle, das hatte Fabian auch schon erwähnt in der einen Sendung, ich finde, also jetzt für mich nicht insofern relevant, weil ich noch ein ziemlich gutes, auch jetzt, wenn es schon zwei Prozessor-Generationen zurück ist, MacBook Air hier zu stehen habe, aber ich finde das neue MacBook Air als Gerät auch ziemlich spannend. Gerade auch das, weil es jetzt mit 512 GB und mit M5 kommt. Apple ist mit dem Mac jetzt wirklich sehr stark aufgestellt. Und die hatten irgendwie vor kurzem so eine Marktanalyse gesehen. Einer dieser großen Researcher hat da irgendwie gesagt, so der Mac-Marktanteil ist gut gelaufen. Die Zahlen habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber die Mac-Verkäufe in dem zurückliegenden Quartal waren wohl ziemlich gut nach dieser Schätzung. Und ich kann mir vorstellen, dass das nur der Auftakt war zu vielleicht kein Supercycle, aber also Mac kommt wahrscheinlich wirklich stärker als die letzten Jahre.
Ja. Na, also und es zeigt für mich auch einmal wieder, in jedem Jahr wird uns mehr bewusst, wie unglaublich stark die strategische Entscheidung hinsichtlich der M-Chips damals war. Und man hat sicherlich nicht jede Entwicklung absehen können und dass da sich in Zukunft jeder mit einem MacBook ein Business aufbauen kann und AI-Agents und so, das ist klar. Aber die Tendenz die hat Apple erkannt und auch die Stellschrauben, die man drehen muss. Und Apple ist einer der Hardware-Gewinner des AI-Rausches, definitiv. Das, glaube ich, kann man sagen. Und das wird in den nächsten Jahren auch noch stark bemerkbar machen. Und hier ist man einfach fantastisch aufgestellt. Stimmt.
Ja, jetzt haben wir Apple für unsere Verhältnisse ausgesprochen viel gestreichelt. Jetzt müssen wir es gleich wieder ein bisschen runterkriegen.
Und trotzdem bekommen wir keine kostenfreien Geräte.
Ja, was ist da eigentlich los? Wahrscheinlich sind wir einfach, wir sind bei unserer Apple-Begeisterung und Apple-Euphorie einfach viel zu wenig nachhaltig. Und so, das ist, ja. Ja.
Gehört dazu. Wir sind Gott sei Dank nicht abhängig. Aber wir haben noch zwei Gerüchte für euch in petto. Abseits der Neuvorstellungen dieser Woche. Tut uns auch leid oder müsst Verständnis haben, wenn wir nicht auf alle diese Produkte jetzt genau eingehen, denn das haben die Kollegen in Teilen schon gut gemacht und wir kommen darauf zurück in den nächsten Folgen, wenn wir auch noch mehr Hands-ons und Testberichte und Langzeittests und so weiter gesehen und gelesen haben. Deswegen an der Stelle ist das unser Zwischenfazit. Die beiden Gerüchte, die wir noch ansprechen wollten, nämlich einmal, jetzt musst du mir helfen, HomePad oder HomePod?
Ja, nee, das ist tatsächlich
nochmal wegen Siri-Struggle. Okay.
Das ist dieses spekulative, dieses Gadget, das so eine Art HomePad eben sein, so ein Smart, ein Teil zum Aufstellen, das aber so iPad-ähnliche Eigenschaften hat mit einer Touch-Oberfläche.
Alina Show.
Ja, genau. Richtig, ja. Und das, es ist klar, dass sich das verspätet, weil Iris leckt ja immer noch wie verrückt und kommt einfach nicht weiter voran irgendwie. Und so ein Gerät muss letztendlich durch seinen Smart, diese KI oder Sprachassistenten, früher nannte man das einfach Sprachassistent, jetzt sagt man KI-Assistent. Also jedenfalls, das muss laufen und es läuft nicht. Und deswegen wird es sich wohl verspäten. Das sagt ein Leaker, das ist so ein Japanischer, ich kann das da mal nicht aussprechen, aber das ist einer, der ist sonst bekannt dafür, dass er immer alle möglichen Apple-Prototyp-Produkte irgendwie Fotos ausgerät und die teilt und jetzt hat er halt das. Aber es mag auch nicht wirklich überraschen. Also eigentlich war wohl projektiert irgendwie Frühling, Produktstart von diesem Ding, also quasi jetzt demnächst und offensichtlich wird das nicht passieren. Also ich bin ziemlich sicher, dass das nicht passiert und deswegen hat er die nicht wirklich fernliegende Behauptung aufgestellt, dass das in den Herbst verschoben wird. Ja, weil man eben noch warten möchte, bis dieses Gemini-getriebene Iris-Zeugs kommt.
Ja. Na, hoffentlich kündigt Apple das nicht an und es wird dann irgendwie Monate verschoben und auf later this year und dann early next year. Muss man auch zugeben, in der Hinsicht hat sich Apple ein bisschen verbessert. Ja, genau. Ich glaube, sie haben da aus den Fehlern gelernt. Das ist 2-3 Mal ordentlich schief gegangen. Und jetzt ist mir das noch lieber, dass sich Dinge einfach nur gefühlt verzögern, weil wir die Gerüchte kennen und sie dann einfach nicht vorgestellt werden. Das ist immer noch allemal besser, als man tut so, als wären da Sachen da, die einfach nicht kommen. Und ich meine, die letzte Sache war ja Apple Intelligence. Ich meine, da haben wir jetzt heute noch nicht die ganzen Sachen, die eigentlich da sein sollten. Wir haben kaum was davon, was damals vorgestellt wurde. Deswegen, ja, Piano.
Ja, und dazu passt auch das zweite und letzte Thema, was wir abseits der neuen Produktoffensive von Apple hatten. Das ist etwas mehr als ein Gerücht. Das ist so ein Bericht von The Information, war das, glaube ich, die ja oft mit ihren Inside-Apple-Stories auffallen, weil sie ziemlich gute Quellen da in diese Richtung haben. Häufig wahrscheinlich auch frustrierte Ex-Apple-Mitarbeiter, wobei das ja nicht unbedingt die schlechtesten Quellen sein müssen, weil sie ja teilweise dann dadurch erst auskunftsfreudig werden. Anyway, auf jeden Fall geht es wohl darum, dieser Gemini-Relaunch von Iris zieht sich ja jetzt auch schon, beziehungsweise ist wohl alles ziemlich schwierig und jetzt soll wohl Apple Google gebeten haben, mit eigenen KI Servern für die Apple-Rechenzentren auszuhelfen, weil Apple selbst zu wenig Kapazität haben dürfte oder selbst davon ausgeht, zu wenig Kapazität zu haben, wenn die neue Iris startet. Das ist ein bisschen unhandlich zu schildern. Also offensichtlich, es geht um diese Private Compute Cloud da von Apple, die aktuell die Serie, die Iris-Anfragen verarbeitet. Und die ist wohl aktuell überhaupt nicht ausgelastet. Die liegt wohl teilweise nur bei einer Auslastung von irgendwie 10% oder so. Was auch damit zu tun haben mag, dass Iris einfach so schlecht ist. Und deswegen kann kaum jemand das noch benutzt. Aber sie gehen halt davon aus, dass wenn sie diese ganzen neuen Features alle starten, auf Gemini-Basis, wie es halt geplant ist, dass dann diese Auslastung rapide steigen wird und dass sie dann damit nicht mehr fertig werden. Und deswegen soll jetzt Google aushelfen mit eigenen Servern, die sie dann bei Apple ins Rechenzentrum stellen, weil es offenbar auch noch ein weiteres Problem gibt. Apple hat, wie aus dem Bericht hervorgeht, in den letzten Jahren den Aufbau seiner eigenen Cloud-Infrastruktur offenbar sträflich vernachlässigt. Hm. Und jetzt hat man die Situation, dass man nicht nur nicht genug Kapazität hat, sondern auch offenbar die falschen oder ungeeignete Server für sich selbst zusammengebastelt hat, weil das nämlich alles im Grunde Endkundenprodukte waren, die eigentlich, die haben im Grunde wohl die ganzen Mac Minis genommen, daraus ihre Cloud-Server gemacht in großen Teilen, mit den ganz normalen M-Irgendwas-Chips. Die hatten ganz früher ja mal eine Serversparte auch für Geschäftskunden, die hat man irgendwann eingestellt und dann hat man gedacht, man könnte seine eigenen Rechenzentren mit seinen eigenen Servern betreiben, die aber letztendlich auch nur eigentlich Consumer-Macs waren und das hat wohl Nachteile. Stichwort Speicherbandbreite und Vernetzung und irgendwie sind die alle nicht rechenzentrumskompatibel. Und jetzt ist es wohl einfacher und schneller, einfach Google, wo man ja schon sowieso seine ganze KI-Know-how der nächsten Jahre herholt, auch damit zu beauftragen, gleich die Hardware mitzuliefern. Das ist natürlich, wenn sich das alles so verhält, wie das in diesem Bericht steht, wäre das ein krasses Armutszeugnis für Apple, weil man macht sich dann auf noch einer Ebene abhängig von Google. Man hat nicht nur dieses Modell auf Jahre an der Backe, das wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu substituieren wird im Laufe von Jahren, sondern man muss es auch noch zulassen oder sogar herbeiführen, dass der Partner da quasi mit seiner eigenen Hardware einrückt. Das wäre schon ein heftiger Fail eigentlich.
Ja, auf der anderen Seite jetzt ein großes Risiko geht man damit auch wieder nicht ein. Dass Google jetzt pleite geht, ist, glaube ich, nicht am Horizont erkennbar und dass die Abhängigkeit, Apple war immer schon abhängig von allen möglichen Zulieferern und Partnern. Und man hat ja die Abhängigkeit auf anderer Ebene auch schon drastisch reduziert. Man ist zum Beispiel nicht mehr abhängig von Intel und so weiter. Ja. Also ich glaube, wenn man sich die gesamte Abhängigkeit quasi von anderen Partnern anschaut, ist die gar nicht furchtbar groß gestiegen, würde ich jetzt mal behaupten. Es hat sich nur verschoben, bis man eben in diesen Bereichen dann auch wieder mit eigenen Produkten das Ganze ersetzen kann. So, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde halt eher der Partner an sich, also Google mit Privatsphäre und so weiter, ist natürlich eine Imagegeschichte und eine Etikettengeschichte. Und dass hier ein Rechenzentrum für Apple für einen Großkunden anders gebaut wird als die Google-Suchmaschine, ist ja völlig klar. Nur trotzdem, also die beiden Hauptrivalen sozusagen vor einem Jahrzehnt oder vor 15 Jahren, dass die dann so eng zusammenarbeiten bei Zukunftstech, da ziehe ich mit. Das ist schon eine ganz besondere Wendung der Geschichte.
Das ist ja auch immer noch, die sind ja immer noch Top-Rivalen bei Android und iOS. Und ich bin auch sehr gespannt und ich werde das auch ausgiebig testen, wenn es dann irgendwann mal da sein sollte, wie sich die Gemini Iris verhält im Vergleich zum Original. Also das interessiert mich jetzt schon sehr. Und ich frage mich auch ein bisschen, also ich meine, musste man sich ausgerechnet, das wird auch Apple weiterhin auch image-technisch vermutlich vielleicht jetzt nicht gerade den Nackenschlag versetzen, aber zumindest immer so ein gewisses Geschmäckle-Sachen geben. Hätte man nicht sich Claude als Partner nehmen können, als KI-Modell und Anthropic, die haben eine firmenpolitische Ausrichtung, die so ein bisschen Apple-kompatibler ist. Google.
Hi.
Google, das ist wie, ich weiß auch nicht, das ist wie, als würde man sagen, wir sind die absolute Öko-Firma, aber alle unsere Rechenzentren laufen mit Kohlekraftwerken. So, also.
Ja, also auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, man hat sich da mit OpenAI auch ein bisschen verzockt. Also Google ist bei aller Liebe natürlich auch mittlerweile ein alteingesessener Elefant, Großkonzern, man kann sich grundsätzlich darauf verlassen. Und diese ganzen neueren Startups, ja, die haben dann sozusagen ihre eigenen Werte, die sie mitbringen. Und da ist OpenAI und Anthropic sind so ein bisschen ein Gegenpol. Aber du hast halt auch nicht die absolute Sicherheit, dass die in 3 Jahren noch so stehen und das Modell so anbieten in der Qualität, wie sie es jetzt tun, ohne dass du da gleich mit investierst. Und da ist Apple ja sehr vorsichtig. Also im Vergleich zu Amazon oder so, die, glaube ich, Anthropic zu großen Teilen unterstützen. Auch Google ist da ja ein Investorarm, zumindest der Alphabet-Venture-Arm. Also da hat ja Apple einfach, glaube ich, so ein bisschen den Zug verpasst. Und bevor man jetzt zum nächsten Startup unter Anführungszeichen hechelt, das dann vielleicht die Finanzierungsrunde nicht mehr schafft, glaube ich, ist der Google-Deal nicht der schlechteste.
Ja, also er ist auf jeden Fall, ja, hast schon recht, Gemini ist halbwegs, was heißt, wenn man das bei so einer jungen Technologie sagen kann, aber es ist halbwegs ausgereift und Google wird nicht eingehen. Das stimmt schon. Man hätte natürlich Anthropic und seine ganze KI-Know-how-Blase kaufen können. Dann hätte man...
Ja.
Ne? Aber gut, okay.
Das hat man vor Jahren schon gesagt und ihr kennt meine Einstellung dazu. Ich glaube, Apple hat das einfach verpasst.
Ja.
Das wär optimal gewesen. Auf der anderen Seite, wir wissen es nicht. Hätte man das Teil vielleicht an die Wand gefahren, weil man gesagt hat, oh, mal lieber nicht so investieren Piano und so, hätte auch sein können. Wir wissen es nicht.
Ja. Ja, das war im Grunde unser Rückblick, der sehr Hardware-dominiert war, aber das war auch eine Woche, in der sonst nicht viel anderes los war. Also in der Apple-Welt jetzt hauptsächlich.
Deswegen freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Wer kauft sich denn eines der neuen Apple-Geräte? Ich glaube, dieser Aufruf kam von den Kollegen auch schon. Gerne nochmal. Und dann natürlich auch eure Eindrücke der neuen Geräte. Würde uns sehr interessieren. Lesen wir auch sehr gerne vor in den nächsten Folgen, die kommen. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes weiteres Wochenende. Guten Wochenstart für ganz viele, die uns jetzt sonntags erst hören zum Beispiel. Und ja, wir werden zeitnah berichten mit den Geräten auch hier. Darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Ansonsten viele Grüße aus Wien bis in 2 Wochen, oder?
Ja, absolut. Grüße aus Bielefeld bis in 2 Wochen. Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons, Namensnennung, keine Bearbeitung, 3.0.